Kraus ist ja schon hergerutscht, weil das wäre jetzt hier so der Vortrag. Und jetzt würde ich Sie einladen, haben Sie Rückfragen, haben Sie Anmerkungen, haben Sie, Sie sind extra hierher gekommen. Was habe ich nicht gesagt, was Sie gern hören wollten? Oder haben Sie irgendeine Frage? Vielen Dank.
Also, wir danken Herrn Rosenträder zunächst mal ganz ausdrücklich. Danke. Es war ja ein Feuerwerk, was wir wieder erlebt haben. Wir haben unheimliche viele Tipps erhalten. Und ich denke, jeder hat wahrscheinlich so für sich speziell das ein und andere herausgehört. Ich habe auch gedacht, wir haben jetzt über Konflikt in der Familie gesprochen, aber viele Regeln, die wir hier gehört haben, gelten eigentlich für alle Konflikte untereinander. Also das heißt, auch da können wir was mitnehmen. Und was mir auch besonders aufgefallen ist, was im Zwischenmenschlichen und auch in der Familie sehr wichtig ist, ist, dass man den anderen ernst nimmt in seinen Problemen und dass man ihn schätzt. Das erlebe ich auch in meinem Beruf. Ich finde, es ist sehr wichtig, dass ich als Lehrer auch meine Schüler schätze, dass sie spüren, ja, dass es unabhängig von der Leistung ist, dass sie als Menschen angenommen sind. Und ich denke, so geht's überall, auch in der Familie. Dann gibt's auch keine Konflikte, ältere, kleinere Kinder. Wir schätzen sie alle. Aber gut, das nur so als Anhang. Und jetzt, wenn dann jetzt noch Fragen sind, wir haben noch eine Viertelstunde Zeit dafür. Wir haben dieses Mal das so vorbereitet, dass wir hier in der Mitte ein Fragemikrofon aufgestellt haben. Und es wäre sehr schön, wenn ihr bei Fragen kurz da vorgeht und die Frage dann dort stellt, dass wir es alle gut hören können. So, jetzt. Wer möchte etwas fragen?
Ah ja.
Der erste dauert immer ein bisschen länger. Ja, hier vorne ist eine Frage. Machen wir vielleicht schön Platz.
Wie bewerten Sie die dreiteilige Ich-Botschaft von Gordon? Und zwar einmal die Benennung der Situation ohne Urteil, die Gefühle, die bei mir auftreten und dann vor allen Dingen die Folge für mich. Also das empfinde ich als ganz wichtig, die Folge darzustellen für die Kinder, um das Verhalten der Kinder zu verändern. Wie sehen Sie das?
Sie meinen so mit Konsequenzen anschließend? Oder was war mit Folgen gemeint?
Also wenn im Wohnzimmer Spielsachen liegen, dann ärgere ich mich und habe das Gefühl.
Okay, ja, ich ärgere mich.
Ich muss dann über die Spielsachen steigen oder sie vielleicht wegräumen.
Okay.
Das ist die Folge für mich.
Okay. Und dann denke ich, ist ja wichtig zu sagen, hier... Das ärgert mich, das ist, und es muss sich ändern. Und ich denke, dann beginnt erst die Arbeit. Es genügt meines Erachtens nicht nur, die Ich-Botschaften zu senden, sondern das macht ja erst deutlich, halt, ich ärgere mich, also ich beschreibe das Problem, da liegen die Spielsachen im Wohnzimmer, ich muss da drüber steigen, das ärgert mich, oder ich kann hinfallen, aber es ärgert mich. Und dann denke ich, ist es Entscheidende zu sagen, was können wir tun? Ja, aufräumen oder entweder, dann gibt es zwei Möglichkeiten, wir sagen aufräumen, wir haben ausgemacht, ist es so, mach das. Ich würde nicht gleich drohen, sondern mach das. Oder das zweite ist, was können wir tun? Ich habe keine Lust dazu. Ja, und dann, denke ich, beginnt die Arbeit mit dem Kind oder die Auseinandersetzung eigentlich erst. Weil nur indem ich es benenne, indem ich nur meine Gefühle äußere und indem ich nur sage, ja, was können wir ändern? Für mich ist dann immer die Folge noch das Entscheidende. Was können wir machen? Wie sieht dann die Regel aus? Und wird die Regel dann auch wirklich eingehalten? Also machen wir einen Vertrag oder demnächst machst du das, je nachdem, ob ich eine Anweisung gebe. Oder wir machen aus, Boden muss frei sein, Spielsachen müssen aufgeräumt sein. Punkt. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich drohe, wenn du das nicht machst, dann, oder ich mache ein Belohnungssystem, das habe ich heute noch gar nicht erwähnt, mein Belohnungssystem, wenn du das dreimal hintereinander hinkriegst, wir machen jedes Mal einen Strich, damit du es siehst, oder ein Bäumchen, ja, oder wenn du es nicht schaffst, schmeiß ich es weg, ja, und wenn du drei Sternchen oder Bäumchen oder so fertig hast, dann spiele ich was mit dir oder sowas, ja. Also ich kann auch mit Belohnungssystem diese Regel oder dieses Verhalten neu aufbauen. Wichtig für mich ist nur, ich benenne das Problem, ich sage die Schwierigkeit, ich sage auch, welche Folgen dieses Problem hat, aber der nächste Schritt heißt, was tun wir und halten wir uns da dran. Und diese neue Veränderung muss stabilisiert werden, weil nur indem ich es benenne, verändere ich es nicht. War das so die Antwort? So ein bisschen. Ja oder nicht? Okay.
Da war noch eine Frage, Suse.
Ich würde gerne nochmal auf diese Aussage eingehen, wessen Problem ist es? Mhm. Also nehmen wir jetzt mal unsere konkrete Situation, wir sind am Ende eines Schuljahres. Mhm. Und Eltern reden jetzt mit ihrem Sohn oder mit ihrer Tochter darüber, dass sie vielleicht, so wie es aussieht, das Klassenziel nicht erreichen werden. Mhm. Und wenn die Eltern sich jetzt fragen, wessen Problem ist das, dann müssen sie vielleicht ganz ehrlich sagen, oh, das ist mein Problem mit meinen Nachbarn, mit meinen Freunden, mit meiner Verwandtschaft oder sowas. Und der Sohn oder die Tochter, die haben wahrscheinlich gar nicht so ein großes Problem damit. Also wenn ich jetzt mit meinen Kindern darüber rede, wessen Problem das ist, bin ich irgendwo in der Falle, wenn die Kinder sagen, ich habe damit kein Problem, das Schuljahr zu bestehen. Müssen Eltern sich dann mit diesem Worst Case abfinden und sagen, okay, dann wiederholt er halt das Schuljahr, das ist aber schon das zweite Mal,
damit müssen sie Problem. Sich auf jeden Fall abfinden.
Wie gehe ich damit um? Wie komme ich raus aus dieser Falle, wenn das Kind sagt, du, ich habe damit kein Problem, dann wiederhole ich halt.
Okay, ich habe es verstanden. Ich möchte es gerade mit einer Folie deutlich machen. Da stecken so viele Nuancen drin. Ja? Als erstes die Leistung der Eltern, damit fertig zu werden, dass ein Kind wiederholt. Das ist eine Leistung der Eltern. Daran können die nichts ändern. Schuljahr ist rum. Bestechung funktioniert nicht mehr. Ich meine, Förderverein was zu spenden vielleicht. Also es geht nicht. Ich war in einem Pforzheimer Gymnasium, im Nachbargymnasium, im anderen Gymnasium wäre das anscheinend gegangen so. Aber lassen wir es gut sein. Also das ist eine Leistung der Eltern, damit fertig zu werden. Mein Kind hat das Klassenziel nicht erreicht. Das zweite ist eine Leistung des Kindes. Auch wenn das offensichtlich das nicht zugibt, nagt es mit Sicherheit an dem Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. Weil es verlässt eine Klassengemeinschaft. Vielleicht die Schule nicht, aber die Freunde sind nicht mehr da. Die gewohnte Atmosphäre ist nicht mehr da. Das heißt, ich komme in eine neue Klasse und die wird anders sein. Das heißt, ich habe auch als Kind Belastungen, auch wenn ich wiederhole und den Eltern gegenüber so tue, ich bin cool. Trotzdem werde ich Belastung haben und Schwierigkeiten. Das dritte ist, und da kam ich jetzt hier wieder drauf, was ist denn der Wunsch? Das Problem ist die Schule nicht, aber der Wunsch ist ja, ich möchte durch die Schule durchkommen. Und ich glaube auch, dass das ein gemeinsamer Wunsch ist vom Kind. Ich glaube nicht, dass ein Kind schlechte Noten schreiben will. Ich glaube, ein Kind möchte gern gute Noten schreiben. Ich glaube auch nicht, dass ein Kind versagen möchte in der Schule, sondern es möchte Erfolg haben in der Schule. Und jetzt war die Frage, wie können wir gemeinsam uns überlegen, was können wir tun, damit du im neuen Schuljahr anders in der Schule bist? Brauchst du Nachhilfe? Lernst du mehr? Soll ich mehr kontrollieren? Soll man einen Arbeitsplan machen? Braucht er vielleicht mehr Freizeit? Vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, mehr Freizeit, um das Hirn wieder leer zu kriegen. Manche Leute lernen es viel. Ist deutlich. Also sich zu überlegen, was möchten wir Was ist eigentlich der gemeinsame Wunsch von Eltern und dem Kind? Und da würde ich nicht sagen, ich würde nicht sagen Versetzung oder gute Schulnoten oder so, oder ja doch gute Schulnoten. Ich würde kleinere Brötchen backen, gut durch die Schule durchzukommen oder wieder Erfolg zu haben oder in welchen Fächern mehr Erfolg. Ich würde auch bei der Schule eher darauf gucken, in welchen Fächern ist das Kind gut und das zu stabilisieren, weil es bringt Erfolg, bringt eher mehr Spaß am Lernen, als immer darauf zu gucken, wo habe ich Misserfolg. Englisch kann ich kann kein Englisch. Ich habe zwar Abitur, habe Psychologie studiert, wo Englisch anscheinend wichtig sein soll, aber ich kann kein Englisch. Ich kann deshalb kein Englisch, weil meine Englischlehrer haben mir das nie zugetraut. Bis ich vor ungefähr 2 Jahren plötzlich nach Schweden musste zu ihrem internationalen Kongress und das fand auf Englisch statt. Bin ich zur Volkshochschule gegangen, hab 2-mal eine Woche intensiv Englisch gemacht. War klasse für Realschüler, die lange Zeit kein Englisch mehr hatten. War gut. Und die Lehrerin hat uns beigebracht, mutig zu sein. Ja, Englisch auf einer ganz anderen Art und Weise. Dann bin ich nach Schweden und plötzlich konnte ich Englisch. Also ich konnte mich verständigen, ja. Also ich konnte kein Englisch, aber die Leute haben mich verstanden. Ja, ich musste einen Vortrag, PowerPoint auf Englisch, sag ihnen, das ist Abenteuer pur, wenn man kein Englisch kann. Und wenn mich Leute fragen, ich kann immer noch kein Englisch. Und ich möchte dieses Beispiel nur dazu bringen, dass es darum geht, Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein bei jemandem, der die Klasse wiederholt, aufzubauen. Dass es darum geht, gemeinsame Ziele zu, Erfolge wieder zu schaffen. War das so jetzt in Ihre Richtung? Nee. Sondern? Ja, ja. Ja. Und Sie haben schon gemerkt, wie ich mich drum rumgewunden habe. Ich habe eine andere Frage draus gemacht. Ich habe die Frage draus gemacht, was für Probleme gibt's? Wer hat welches Problem damit? Ich habe es erweitert. Das vorhin war sehr plakativ, zu fragen, wer hat eigentlich das Problem? Das sollte eigentlich nur dazu dienen, zu überlegen, bin ich eigentlich derjenige als Eltern, der Perfektionismus predigt oder sein will, der irgendwie, ja, muss das sein? Habe ich das Problem, dass ich nicht über bestimmte Hausschuhe hinweg gucken kann? Ja, die da einfach rumliegen. Das war, ich habe es jetzt erweitert und vielleicht auch präzisiert, zu sagen, wer hat welche Form von Problemen oder was für Probleme für den jeweiligen ergeben sich durch Nichtversetzung? Also wichtig ist, vielen Dank, wichtig wäre schon zu sagen, bei einem Problem, was ist denn eventuell das Problem für das Kind? Worunter könnte er leiden? Was ist die Schwierigkeit dran? Was ist meine Schwierigkeit damit? Was ist die Schwierigkeit der Geschwister, des Vaters und so weiter? Also Sie haben schon recht, wenn Sie sagen, wer hat das Problem? Das ist ein bisschen einseitig formuliert. Wichtiger wäre zu gucken, wer hat welchen Anteil am Problem? Oder dieses Ereignis, welche Probleme bereitet es den jeweiligen? Ist das jetzt richtiger? Besser?
So,
Wer das Problem, wenn ich ein Problem habe? Ich hab ein Problem, ich kann es nicht sehen, da komme ich wieder zu Nichtbotschaften. Dann haben die anderen auch bald ein Problem mit mir, weil ich bin nämlich sowas von unausgeglichen und nervig, dass die auch ein Problem kriegen, weil die können mich nicht mehr ertragen. Ja, oder so etwas. Und dann streut es natürlich auch ein wenig. So.
Wir könnten jetzt noch eine Frage bearbeiten.
Ah, jetzt stellen Sie es ja, sonst kommen wir nicht heim.
Ja gut, vielleicht gibt es ja auch keine mehr. Dann würde ich sagen, nee, unser Bischof sieht, ja, meinen Sie? Muss man länger warten.
Weiß ich
nicht. Ja, da gibt es noch eine, Uli. Uli, könntest du geschwind kurz, so viel Zeit hat es noch.
Es gibt ja sehr häufig das Verhalten, wenn Probleme da sind, dass einer dieser beiden Parteien, so nenne ich es jetzt einfach mal, ins Schweigen verfällt und einfach blockiert, zumacht, nicht mehr ansprechbar ist. Ich habe das also nicht selten beobachtet. Und die Frage ist jetzt für mich, welche Ansatzmöglichkeiten gibt es, dieses Schweigen, das manchmal sehr konsequent ist, dieses Schweigen zu brechen, um dann letztendlich auch zu einer Lösung zu kommen?
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Man sieht es ja nicht. Schade. Lass mal so. Schweigen heißt eigentlich auch, ich bin überfordert. Man kann sich überlegen, Leute, die schweigen, was ist mit denen? Dann kriege ich vielleicht einen Zugang zu dem, der schweigt. Ich bin überfordert, ich habe selber keine Lösung, bin mit mir unzufrieden, möchte aussteigen, mir wird alles zu viel, ich brauche einen Ausweg, ich bin ratlos. Immer wenn ich was sage, werde ich verletzt. Sie merken schon, dieses Schweigen hat viele Aspekte. Wenn ich schweige, was ist denn das eigentliche Ziel? Das eigentliche Ziel ist ja wieder Kontakt aufzubauen. Nicht das Schweigen zu brechen, nicht den anderen zu zwingen, wieder sich mit dem Problem auseinanderzusetzen, sondern eigentlich wieder in eine Kommunikation, in irgendeine Form von Miteinander zu erleben. Daher war meine Anregung, sich zu überlegen, wie kann ich wieder irgendetwas Beziehungsstiftendes tun. Sei es, dass ich morgens sage, Mensch, finde ich toll, dass du den Tisch gedeckt hast. Oh, du magst Marmeladebrot. Ich mag Quittengelee, daher kommt bei mir Marmeladebrot immer so drin vor. Wichtig erscheint mir, wieder Kontakt zu schaffen, und zwar nicht über das Problem, sondern die Möglichkeit, etwas gemeinsam eventuell zu tun, Unverfängliches, oder mit Lob, mit Anerkennung das eine oder andere Verhalten wieder in den Blickwinkel zu bekommen, was ich am anderen schätze. Ich schätze dich, ob du schweigst oder nicht, ist mir egal. Aber dass du die Blumen gegossen hast, finde ich klasse. Ja, es ist deutlich, ich habe extra alltägliche Sachen genommen. Weil ich habe mich mal in meiner Diplomarbeit, das ist schon eine Weile her, mit depressiven Verhaltensweisen beschäftigen dürfen. Oder wollen auch. Und ich denke, aus der Forschung ist es Lob und Anerkennung für Alltägliches ist der erste Schritt. Ich will nicht sagen, dass Schwein depressiv ist. Aber mir geht es darum, Kontakt aufzubauen. Kontakt bekomme ich nicht über Defizite, weil da ist sofort Abwehr da. Sondern in einer positiven Beschreibung dessen, was schon funktioniert. Also das Lila, das ist super. Sie hat keine Chance, weil ich habe sie gelobt für das Lila, was sie hat. Ich finde es wirklich gut. Aber ja, sie hat keine Chance. Sie muss es annehmen. Ja, die Brille steht Ihnen übrigens auch. Ja, also er hat auch keine Chance. Er kann sagen, das macht er jetzt ja nur, aber irgendwie wirkt es trotzdem. Und darüber bekomme ich wieder eine Form von positivem Kontakt. Es geht nicht dadurch, das Schweigen zu brechen, sondern Kontakt aufzubauen. Nicht mit dem Ziel, Geheimnisse herauszulocken, sondern mit dem Ziel, wieder zueinander zu finden. Ich will das jetzt nicht mit Ihnen machen, aber wenn Sie mal viel Zeit haben. Wenn einer nimmt eine Faust und hat da ein Geheimnis drin. Und jetzt versucht jemand, dieses Geheimnis zu lüften. Was passiert? Sie machen es mit Gewalt. Ja? Sie kriegen es aber nicht hin, weil der andere hebt. Sie können so viel Gewalt anwenden, dass der andere Aua schreit und aufmacht. Dann ist die Beziehung kaputt. Also immer sehr schmerzhaft. Wenn Sie anfangen zu streicheln, wenn Sie anfangen zu sagen, ach ja, oder sich über irgendwas zu unterhalten, dann wird es entspannter und die Hand geht vielleicht auf. Aber es sind keine Verletzungen passiert. Sie haben wieder Beziehung zueinander und so weiter. Ist deutlich? Also achten Sie darauf. Kein Machtkampf ums Schweigen. Ja, sondern es geht darum, wieder eine andere Form von Beziehung aufzubauen mit positiven Dingen. Und positive Dinge müssen wir nicht erfinden, sondern nur hingucken. Ich habe mal eine BVJ-Klasse, also so Supervision und Fallbesprechung für BVJ-Lehrer gemacht in der Berufsschule. Da ging es auch darum, bevor Kinder kommen, Jugendliche kommen zu spät und so weiter und so weiter. Ich sage, Leute, lasst es zu spät kommen sein. Lobet sie doch dafür, dass ihr Schreibsach dabei haben. Ja? Ach, weil das ist beziehungsstiftend. Nicht beziehungsstiftend, ihr kommt schon wieder zu spät, das kennen sie doch alles. Ja? Sondern beziehungsstiftend ist das, was funktioniert, was wirklich was Gutes ist. Und natürlich ist es nicht das Ziel gewesen, diesen Jugendlichen einen Schulabschluss eventuell irgendwann mal zu kriegen. Aber das muss man irgendwann mal sagen, hey Freunde, das klappt nicht. Sondern ich brauche erstmal eine Basis. Eine Basis, wo es wieder weitergeht. Und wenn jemand schweigt, dann hat er die Basis. Nee, er kann mit der Lebenssituation nicht anders umgehen, als zu schweigen. Nehmen Sie es so. Er kann im Augenblick nicht anders. Weil er keine anderen Möglichkeiten hat, weil er dran zerbrechen würde oder sonst irgendwas. Und daher ist es wichtig zu sagen, hey, Beziehung. Und deshalb finde ich die Pubertät auch so spannend, dass wir immer zu zweit sind. Weil einer von uns beiden Erwachsenen hat immer einen Kontakt noch zu den Pubertierenden. Das ist sehr wichtig. Nicht beide müssen es lang, wenn einer hat. Ja? Das ist, denke ich, ganz wichtig, Kontakt zu pflegen, und das kriege ich über positive Dinge. War das jetzt so? Ja? Also es kommt darauf an, wie die Machtverhältnisse sind. Ich habe das mal aus dem familiären Umkreis mitbekommen. Ist schon lang her. Jemand ist mit 18 beispielsweise mit einem Freund, Freundin in den Urlaub gefahren. Eltern waren dagegen, also gegengeschlechtlich natürlich. Gleichgeschlechtlich wäre es auch interessant, aber das lassen wir jetzt. Also gegengeschlechtlich. Und anschließend wurde mit demjenigen nicht mehr gesprochen. Und das ist schon eine Form von Strafe, und das zerstört auch eventuell ein Stück weit Beziehungen. Also wenn Eltern mit Kindern nicht mehr reden, da zerbricht was. Und ich weiß nicht, ob Kinder die Leistung aufbringen müssen oder werden, das wieder zu kitten. Also das ist eine hohe Leistung. Ja? Also deshalb, Schweigen als Strafe ist tödlich, hätte ich beinahe gesagt. Ja? Also das ist wirklich schwierig und könnte auch dazu führen, dass beim anderen eine Gleichgültigkeit erzeugt wird. Wenn ich immer gegen eine Mauer renne und der andere schweigt, dann kann es sein, dass ich wirklich sage, okay Freunde, das war's. Oder die Verletzung werden, oder der Preis ist für beide so hoch, dass beide dran scheitern. Aber so für mich wäre wichtig, beziehungsstiftend. Oder gemeinsame, also in der Eheberatung würde ich sagen, wieder gemeine, irgendwelche Form von gemeinsamen Erlebnissen.
So, vielen Dank noch einmal, Herr Rosentreter. Es war also sehr interessant, und auch die Fragen jetzt am Schluss waren sehr weiterführend für uns. Ich denke, dass wir jetzt, die Zeit ist ja auch fortgeschritten, zum Ende kommen. Ich habe unseren Bischof schon entdeckt. Der wird mit uns jetzt noch dann gemeinsam den Schlusspunkt setzen. Dankeschön. Vielleicht machen wir noch...